Dann feuerfrei, Thomas, mit Aruk.
Ja, gut, Hauruck, Aruk. Ja, mittlerweile ist das, es wird immer wieder gebracht, es geht ein Ruck durch Deutschland, aber gut.
Das hat damals schon nicht so richtig gezündet.
gut, Aruk 2, ich habe im Kopf mit zwei Themen eigentlich vor in den nächsten, auf Wunsch unseres Präsidenten, 60 Minuten. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Also erstens, der Regierungsentwurf ist rausgekommen. Da habe ich in der Unterlage vorbereitet, wo ich mal dargestellt habe, was von den Dingen, die wir im Comletter angesprochen haben, da umgesetzt wurde. Da will ich mich gar nicht so sehr lange dran aufhalten. Wir können aber auch gerne ins Detail gehen, sofern Sie das wünschen. Und das Zweite, was ich gern besprechen möchte mit Ihnen, ist das weitere Vorgehen in Bezug auf die Standardänderungen, die daraus notwendig werden. Wir hatten das ja schon mal in der gemeinsamen Fachausschusssitzung im Dezember des letzten Jahres mal so ganz grob vorbesprochen, aber hatten noch keine Entscheidung gefällt. Die Unterlage B diskutiert ein paar Möglichkeiten. Das würde ich gern mit Ihnen besprechen. So, zunächst mal den ersten Teil, das ist die Unterlage A. Das ist zu Ihrer Information. Was ist also in Bezug auf unseren Commentletter geändert worden? Ob jetzt unser Commentletter dafür ursächlich war, das lassen wir mal dahingestellt. Natürlich. ein paar Highlights daraus. Also gegliedert ist dieses Dokument, die Unterlage A, so wie auch unser Commentletter gegliedert war. Wir hatten da was geschrieben zu dem Thema Bedeutung des Begriffes gewährt und Bedeutung des Begriffes geschuldet und was soll die Oder-Verknüpfung zwischen diesen beiden Dingen. Da hat sich in der Tat was getan. Mehr noch in der Begründung als vorne im Gesetzestext, aber die Begründung, die ist schon mal relativ eindeutig, zumindest aus meiner Sicht heraus. Und das, was da festzuhalten wäre, ist, dass zumindest im Aruk 2 der Begriff der gewährten Vergütung, unabhängig davon, ob es jetzt eine Barvergütung oder Aktienvergütung ist, etwas verstanden wird, was entweder übergeben wird, sprich also ein Aktienpaket wird übergeben in das Depot des Vergüteten eingebucht sozusagen, oder aber etwas, wofür die Leistung erbracht wurde. Wir sprechen im Zusammenhang mit der 17 immer über eine erdiente Vergütung, also wenn ein aktienbasierter Plan an eine Dienstbedingung geknüpft ist, die sagt, bleibe 4 Jahre im Unternehmen und diese 4 Jahre sind dann eben erfüllt, dann ist dieses Aktienpaket eben erdient. Das ist mit Bezug auf das, was wir in DS 17 im Moment stehen haben, sprich aktienbasierte Vergütung, ja schon deutlich anders. Denn Sie werden sich erinnern, sofern Sie damals in 2014 schon an der Diskussion hier beteiligt waren, und ich gucke mal ganz bewusst nach links, da hatten wir ja das Thema, der ist 17 unterscheidet zwischen den nicht aktienbasierten und aktienbasierten Vergütungen dahingehend, dass die nicht aktienbasierten, also sprich Barvergütungen, immer dann in die zu berichtenden Gesamtbezüge einbezogen werden, wenn die zugrunde liegende Leistung erbracht ist, wohingegen das bei aktienbasierten Bezügen, unabhängig davon, ob sie Cash-Settled oder Equity-Settled sind, in der Gestalt erfolgt, dass die Zahl in die Gesamtbezüge einbezogen wird zum Zeitpunkt der Gewährung im Sinne des Grant. Also es gibt dann IFRS 2 den Begriff des Grant Date, und in der Begründung zum Vorstock damals wurde auf das Grant Date verwiesen, und daraus hatte der Deutsche Standardisierungsrat damals auch eine Pflicht konstruiert, dass man bei aktienbasierten Vergütungen eben zu Beginn eines aktienbasierten Plans diese in die Gesamtbezüge einbezieht. Das hatte ich zumindest im zusammen mit Aruk 2 jetzt insofern geändert, als dass wir jetzt nicht mehr vorne dran sind, sondern hinten. Also sprich, wenn eine Dienstbedingung beispielsweise erfüllt ist, dass dann die aktienbasierten Bezüge auch erst dann als Vergütung zu berichten sind. So, dann haben wir noch was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Vergütungsberichts angemerkt, weil nämlich die Erklärung zur Unternehmensführung einen neuen Bestandteil hat, nämlich eine Bezugnahme auf die Internetseite, auf der der Vergütungsbericht, also der auf der Webseite zu veröffentlichen ist, für das letzte Geschäft, dann auch der Prüfungsbericht und weitere Dinge dann veröffentlicht wurden, öffentlich zugänglich gemacht wurden. So, das Problem ist aber, dass zu dem Zeitpunkt möglicherweise der Bericht noch gar nicht vorliegt, ne? Und deswegen hat man aus dem Ist ein Werden gemacht, sprich also es ist anzugeben, wo diese Dinge, also sprich der Vergütungsbericht, zugänglich gemacht werden, ne? Das heißt, wir sind dann zeitlich wieder entspannter, was das angeht. So, dann hatten wir gefragt, inwiefern Bezüge und Vergütungen voneinander abzugrenzen sind. Da hat der Regierungsentwurf zumindest in der Begründung hinten klar gemacht, dass dort alles das enthalten ist, was in 285 drinsteht. Also eben nicht nur die gewährten Gesamtbezüge für die aktiven Vorstandsmitglieder, sondern auch die Gesamtbezüge für die früheren Vorstandsmitglieder. In dem Zusammenhang hatten wir auch gefragt, ob dann auch für die ehemaligen Vorstandsmitglieder oder Organmitglieder eine individualisierte Darstellung nach dem AROG 2 gefordert ist, und das scheint so zu sein, zumindest für 10 Jahre. So lang sind diese Informationen auf der Webseite vorzuhalten, danach sind sie ja von der Webseite runterzunehmen. Über die anderen Themen, Redaktionsversehen, was wir noch angesprochen haben, da war eine Geschichte, dass das betrifft die Berichterstattung über das Vergütungssystem. Da wurde die Änderung im Gesetz nicht ganz konsistent sozusagen per Gesetzbefehl oder Gesetzesänderungsbefehl vollzogen. Das hat man jetzt geändert. Alle anderen Dinge, die wir angesprochen haben im Kompletter, sind nicht geändert worden in Bezug auf den Referentenentwurf. So, und das war es im Schnelldurchlauf, wie ich angekündigt hatte, weil ich doch einen Schwerpunkt eher auf die zweite Frage legen würde. Aber ich möchte Sie jetzt, falls Sie noch Fragen haben, nicht damit allein lassen, sondern wenn Sie noch Dinge dazu haben, dann können wir das gerne jetzt besprechen. Frau von Keitz, Sie haben Ihre Hand gerade gehoben.
Ja, ich habe nur eine Frage, Verständnisfrage. Was Sie in der Textziffer 7 ja auch aufgeführt haben, diese Begründung von der Seite 130, wo ja dieses Gewährt definiert wird, und da ja heißt es ja, es sind hier nicht nur die fälligen, aber noch nicht geleisteten Vergütungsbestandteile anzugehen, sondern überhaupt alle Vergütungsbestandteile, die eine Verpflichtung rechtlich besteht, die fällig sein kann, aber eben nicht muss und die noch nicht erfüllt wurde. Ich hätte das so verstanden, dass das eben schon die sind, im Sinne auch von IFS 2 sage ich, die sind schon gewährt, aber eben noch nicht erdient, erfüllt. Aber das ist eben nicht so gemeint.
Das verstehe ich anders. Wenn Sie Textziffer 3 schauen, da zitiere ich auch aus der Regierungsbegründung auf Seite 128. Und da ist, daraus wird für mich klarer, dass es eigentlich das ist, was verdient wurde. Ne? Einmal sagt man, also entweder ist es etwas, was man übergeben hat, was man schon gezahlt hat oder im Sinne von Aktien übergeben hat, auch wenn dafür gar keine rechtliche Verpflichtung besteht. Und das andere ist das, was geschuldet wird, und weil sie sozusagen fällig ist. Ne? Da steht ja nach rechtlichen Kategorien fällig, aber bisher nicht zugeflossene, im Sinne geschuldete Vergütung beschrieben. Und das,
ja, das ist klar, nur wie das dann passt zu der Begründung auf Seite 130, also der Formulierung. In der Begründung wird dazu ausgeführt, dass gewährt als faktischer Zufluss zu verstehen ist, und dann eben das haben sie ja wirklich übernommen aus der Begründung. Das steht dann, danach wäre es für mich dann auch, wenn es eben noch nicht erdient ist.
Verstehen Sie, weil Sie sagen, weil sie fällig...
Weil es eben die fällig sein kann, aber nicht muss, und die noch nicht erfüllt wurde, also wo es eben gerade auch noch nicht erfüllt wurde.
Ja, dann ist es vielleicht, sollten wir vielleicht nochmal in die Begründung reinschauen, in welchem Zusammenhang das da steht. Da steht zunächst mal, gewährt ist einheitlich, wie zu Absatz, als faktischer Zufluss zu verstehen.
Das ist ja vorher auch da, wo es im Grunde eigentlich nicht, ein bisschen faktisch würde man nicht Zufluss sagen, ja. Das würde ich auch so verstehen, wie Sie es in Textziffer 3 gesagt haben. Aber diesen Satz, den fand ich irgendwie, das fand ich schon eher in Richtung IFS 2.
Das habe ich bislang nicht so gelesen, da haben Sie recht. Das wäre möglich, also auf den ersten Blick würde ich sagen, das klingt dann aber eher wie ein Widerspruch zu dem, was ich vorne auf Textziffer 3 zitiert habe.
Ja,
ne?
Genau. Also das ist. Aber ich muss jetzt gestehen, dass ich mich wahrscheinlich nicht so eingearbeitet wie Sie.
Ja, ich muss sagen, es ist auch schon eine Weile her, dass ich das geschrieben habe. Also insofern kann es auch durchaus sein, dass ich hier nur gerade irgendwas. Ich kann Ihnen die Antwort jetzt nicht geben. Also ich kann auch gerne nochmal im BMJV nachfragen. Die sind recht kooperativ und dann kann ich das auch gerne noch nachliefern, wenn das okay ist für Sie.
Nur, war nur jetzt.
Ja. Also es ist aber schon, schon eine relevante Frage, weil es auch ja, wichtig ist, für uns dann zu entscheiden, was wir mit der Siebte nach vorne gerichtet machen. Ne? Also, weil wenn es tatsächlich so ist, dass hier ein Widerspruch besteht, dann ist es vielleicht doch nicht so klar. Also für mich war es bislang klar, dass jetzt gewährt nicht wie im Sinne von IFRS 2 zu verstehen ist. Darüber müsste ich nochmal nachdenken. So, sonst noch Fragen zu dem Thema? Nee. Gut, das AUG 2 hat zumindest mal unmittelbare Auswirkungen auf der S17 und auch auf der S20. Der S20 lässt sich relativ schnell erklären. Das ist bedingt durch die Tatsache, dass die Erklärung zur Unternehmensführung um ein Element ja erweitert. Das hatte ich schon erwähnt. Ne? Es ist jetzt in der Erklärung zur Unternehmensführung auch darauf hinzuweisen, wo eben dieser Vergütungsbericht auf der Webseite öffentlich zugänglich ist. Dann gibt es ein, zwei Verweise auf DS17, die nach einer Anpassung des DS17 an die geänderten Gesetzesregelungen nicht mehr richtig sind. Da müssten wir dann auch ran. Größer ist aber das Thema, was mit DS17 verbunden ist. Wir hatten in der letzten Sitzung des gemeinsamen Ausschusses ja auch kurz darüber gesprochen, und auch festgestellt, dass eine Konkretisierung der neuen Regelungen, die im Aktiengesetz geregelt sind und die eben außerhalb des Jahresabschlusses, Konzernabschlusses, Konzernlagebericht zu geben sind, nicht in den sozusagen in das Mandat des DSC fallen. Aus diesem Grunde wir eine Konkretisierung dieser Geschichten nicht vornehmen werden. Das heißt also, in DS 17 werden wir zumindest alle Empfehlungen und Erfordernisse, die die Sonderregelung für börsennotierte Aktiengesellschaften, / Mutterunternehmen betreffen, die müssen wir rausnehmen. Weil alles das, was im Gesetz gelöscht wird, genau das betrifft. Ne? Das ist die individualisierte Darstellung der Gesamtbezüge. Und da haben wir in DS 17 ein ganzes Kapitel dazu. Und auch in der Begründung ist da ziemlich viel dazu geschrieben. So, wir haben uns dann auch mal Gedanken gemacht, wenn wir das jetzt angehen, wie organisieren wir das zwischen den Ausschüssen? Und zunächst mal war ich so ein bisschen auf dem Trichter, naja, ist ja nur noch Anhang, interessiert ja auch nur noch den HGB-Fachausschuss, aber dem ist nicht so, weil nach 315e das auch von IFRS-Anwendern zu beachten sind, ist. Also diese Angabe zur Vergütungstransparenz sind eigentlich nur die Gesamtbezüge der Organe sozusagen, aber es ist halt auch ein Berichtselement. Demzufolge haben wir hier eine doppelte Zuständigkeit. So, ich nehme jetzt mal schon ein bisschen was vorweg. Wenn wir das bis zum Ende des Jahres als finalen Änderungsstandard über die Bühne bringen wollen, ist es möglicherweise empfehlenswert, wenn wir die Zuständigkeit dieser Aufgabe auf einen der Fachausschüsse übertragen. Und ich hatte mir jetzt überlegt, vielleicht belassen wir das im HGB-Fachausschuss. Da habe ich aber, bräuchte ich aber noch Ihr Go dazu. Wir würden das dann dem IFRS-Fachausschuss dann nächste Woche auch vorstellen, was wir besprochen haben, ob wir das so machen, und der muss natürlich auch noch einverstanden sein. Kann auch sein, dass die Kollegen das anders sehen und dann natürlich nochmal neu überlegen. Aber vielleicht stelle ich diese Frage erstmal vor dem Hintergrund zurück, dass wir uns kurz über die Sachen unterhalten, die wir denn das theoretisch machen könnten. Also es gibt die minimalinvasive Geschichte, das ist die Pflichtübung, wir müssen an DS 17, an DS 20 ran, um gesetzeskonform zu sein. Das heißt, alle Sonderlocken für die börsennotierten Aktiengesellschaften, börsennotierten Mutterunternehmen, die müssen raus. Wenn wir jetzt überlegen, wir hatten ja auch in 2014, ich bin schon mal angesprochen, ja angefangen, mal das Konzept zu überdenken, wollen wir das tatsächlich so, dass wir in der zu berichtenden Zahl Gesamtbezüge die aktienbasierten Vergütungen angeben, wenn sie schon gegrantet werden. Ich bleibe jetzt mal in dem denglischen Wortlaut des IFRS 2. Und die nicht aktienbasierten eben erst zu dem Zeitpunkt, wenn die Leistung des Vergütens auch erbracht ist. Da hatten wir die Arbeitshypothese aufgestellt, naja, eigentlich ist das nicht in Ordnung. Grund für diese Ungleichbehandlung war mutmaßlich ja auch, vielleicht nicht ausschließlich, aber auch, dass die Kodexkommission ja ihre Mustertabellen ja auch entwickelt hat, wo sehr genau unterscheidet zwischen den Dingen, die in Aussicht gestellt wurden, zugesagt wurden, und den Dingen, die tatsächlich übergeben worden sind. Das hatten wir damals auch als Anlass dafür hergenommen. So, und wenn ich mir jetzt überlege, was haben wir für ein Inkrafttreten? Die neuen Änderungen sind zu beachten für Geschäftsjahre, die ab dem 01.01.20 beginnen. So, wenn wir diese Änderung jetzt mit reinnehmen, sofern wir sie überhaupt angehen wollen, dann wird das sehr, sehr knapp werden. Es ist möglicherweise theoretisch zu schaffen. Wir waren beim CSR-Ruck ja auch relativ schnell. Ja, aber hier haben wir noch eine Sache zu beachten. Wir sollten, weil es hier wirklich eigentlich ein Paradigmenwechsel in der Vergütungsberichterstattung ist, der Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr Zeit geben zur Kommentierung eines Entwurfs als 45 Tage. 45 Tage ist die Minimumfrist. Ja. So, das ist das eine. Das zweite, bei allen Standards, die wir, oder beim Großteil der Standards, die wir neu entwickeln, beziehungsweise wo wir eine wesentliche Änderung haben, gewähren wir auch eine Übergangsfrist von knapp anderthalb Jahren. Ja, wir haben bei der ist 23 oder 26, habe ich irgendwo aufgeschrieben, haben 17 Monate gehabt, also was knapp anderthalb Jahre sind. So, das heißt, wir sollten uns sehr gut überlegen, ob wir uns auf diese Kür in der kurzen Frist einlassen. Ja, ich sagte, beim CSR-Ruck, da waren uns die Hände gebunden, da konnten wir auch nicht anders, aber hier könnten wir schon anders. Ja. Deswegen war meine Idee, dass wir das Ganze in zwei Stufen machen. Ja, Stufe 1, wir ziehen jetzt die gesetzlich notwendigen Änderungen ziehen wir jetzt durch. Ja, gibt es einen Änderungsstandardentwurf, der wird auch nicht ganz klein sein, weil es sehr viele Textziffern sind, die in DS 17 betroffen sind und in DS 20 auch. Der muss auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wir sollten denen auch die Möglichkeit geben zu kommentieren, sind wir auch dazu gezwungen. Wenn wir da 45 Tage ansetzen, dann denke ich, kommen wir ganz gut hin und könnten im Oktober, im November haben wir keine Sitzung, Mitte Oktober haben wir eine HGB-Fahrausschusssitzung oder aber alternativ zur IFRS-Fahrausschusssitzung mit dem endgültigen Änderungsstandard auch sozusagen rumkommen, den wir dann möglicherweise auch als Near Final Draft veröffentlichen sollten, damit bevor die Drucklegung erfolgt, den Anwendern auch was Entsprechendes zur Verfügung steht. Man könnte alternativ auch sagen, wir ziehen DS 17 erstmal komplett aus dem Verkehr und setzen ganz neu auf. Ja, das heißt, wir hätten dann allerdings eine gewisse Zeit keinen Standard mit Konkretisierung der Anforderungen im HGB. Die Frage, ob wir das wollen. Ich tendiere eher zu der ersten Variante, dass wir versuchen, und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen, dass wir den DS 17 anpassen mit einem DRS, also mutmaßlich DRS 9 und DS 20 auch, weil ich denke, dass wir das bis zum Ende des Jahres hinbekommen. Und dann können wir überlegen, ob wir parallel jetzt schon anfangen, unter Einbindung der Arbeitsgruppe gegebenenfalls die Änderungen oder die Arbeiten vorzuführen, die wir 2014 angefangen haben, Ende 2014 beendet haben. Jetzt habe ich Ihnen ganz viel erzählt. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was Sie davon halten.
Ich würde Ihnen zustimmen.
No. Zwei Schritte. Okay. Also, vielleicht mal schnell zustimmen, weil ich gar nicht gerechnet.
Nenne vielleicht als Ergänzung noch, ich meine, für die zwei Schritte spricht ja vielleicht auch das, was wir heute Morgen diskutiert haben. Ne? Also wir hätten ja vielleicht noch was anderes, was wir in den Dresden mit reinpacken können.
Also wir müssen auch noch redaktionelle Änderungen aus drei anderen Standards reinbringen. Dann gehe ich wieder online. So, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn hier noch alles? Was ich Ihnen noch, was ich gerade erklären wollte, ist, dass wir noch drei andere Standards ändern müssen. Das hat aber nichts mit dem ARUG 2 zu tun. Das ist das sogenannte FIMA-NOC, das zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz. Das ist auch schon ein paar Tage alt. Das haben wir damals mit dem DRS 8 nicht mitgezogen. Da haben sich ein paar Paragraphen und Absätze und Nummern im WPHG verschoben. Ja, das sind reine Paragraphenverweise, die würde ich dann gleich mit in dem E-DRS 9 mit verfrühstücken, dass wir da wieder sauber sind. Ich sehe jetzt auch keine Bedenken, was das angeht. Gut, dann hätte ich gern noch folgende Frage besprochen. Wollen wir, können wir jetzt schon entscheiden, ob wir den Der ist 17 dann im zweiten Durchlauf ändern in Bezug auf die auf den Einbezug der aktienbasierten Vergütung in die Gesamtzahl, Gesamtbezüge der Organe. Das müssen wir vielleicht nicht unbedingt final jetzt besprechen, aber vor dem Hintergrund, dass wir einen Dres haben, haben wir auch die Möglichkeit, unsere Konstituenten zu fragen. Und da war meine Idee, dass wir dort eine Frage mit aufnehmen und den Sachverhalt schildern und die Meinung der Öffentlichkeit einholen. Was halten Sie davon?
Was spreche denn prima facie dagegen? Könnte mir nur zwei Dinge vorstellen. A, wir ecken beim Gesetzgeber an oder wir haben ein Problem mit der Governance-Kommission. Aber sind das im Grunde genommen...
Also, ja, also das, was dagegen spräche, ist, dass wir uns dazu entscheiden, das gar nicht anzufassen. Ja, und... Gut, das ist unrealistisch. Also, dann halte ich mal fest. Wir nehmen deine Frage mit auf. Ein Diskussionspapier dazu ist wahrscheinlich zu viel, oder?
Okay. Du müsstest zumindest bei der Frage dann so viel Erläuterung mit reinnehmen, dass die Leute den Kontext haben und verstehen, warum wir die Frage stellen.
Ja. Danke. So, was ist mit der Zuständigkeit? Also wenn ich mir die Sitzungsfrequenz angucke, wir haben eine IFRS-Fachausschusssitzung im April und wir haben dann wieder eine Mitte Juni und eine HGB-Fachausschusssitzung Ende Juni. Wenn ich vor meinem geistigen Auge festhalte, wir wollen bis Ende Juni, spätestens Anfang Juli, also in der ersten Juliwoche mit dem Entwurf raus, mal unabhängig davon, welche Standards da alle behandelt werden, dann könnte wiederum auch, ja, vielleicht dafür sprechen, das irgendwie wechselseitig zu machen. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig ein Gefühl dafür. Was ich nur glaube, ist, wenn man die Zuständigkeit auf einen Ausschuss überträgt und den anderen sozusagen nur in Anführungszeichen informiert, dass es dann möglicherweise unkomplizierter und schneller geht. Ich habe aber noch kein Gefühl, wie der IFRS-Fachausschuss dazu steht. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Gefühlsneigung dazu vielleicht mitteilen könnten.
Also ich glaube, ein Ausschuss würde vielleicht reichen. Ja. Allerdings wollen wir natürlich die IFRS-Kollegen jetzt auch nicht völlig übergehen, aber ich würde Ihnen zustimmen, dass ein Ausschuss wahrscheinlich einfacher wäre, das relativ zügig durchzubekommen.
Hm. Ja, das wär auch meine Idee, weil ich glaube, die Änderungen, die wir jetzt machen, die sind, wage ich mal ganz mutig, die sind nicht sehr komplex. Das ist einfach nur viel. Und was wir machen müssen, wir müssen sehr gut aufpassen, dass wir wirklich alles erwischen in den Änderungsbefehlen. Da steckt der Teufel ganz tief im Detail. Aber es sind keine konzeptionellen Dinge dabei. Deswegen glaube ich, dass wir das auch mit einem Ausschuss hinkriegen und auch mit einer Ausschusssitzung, wo wir den gesamten Standard einmal von vorn bis hinten durchgehen. Was dann mutmaßlich der 27. Juni in diesem Kreise wäre. Ja, aber in dem Fall, wo ein DRS auch Ausstrahlungswirkung auf IFRS-Anwender hat, ist es schon so, dass eigentlich beide Ausschüsse damit zu tun haben.
Ja, wir könnten den gemeinsamen Fachausschuss dazu normalerweise einberufen. Das würden wir wahrscheinlich auch machen, wenn wir jetzt nicht schon die Planung im Grunde genommen für das Jahr fertig hätten. Deswegen versuchen wir häufig ja, dann andere Kollegen zur Einwahl zu den entsprechenden Themen zu ermutigen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Hier ist es, glaube ich, schlicht und einfach so, dass wir sagen, lass einen die Federführung übernehmen und den anderen im Grunde genommen halt eine Mitsprache haben. Also am Ende des Tages muss das Ding sowieso, müsste es sowieso wahrscheinlich durch beide Ausschüsse gehen. Also wissen wir mal, wenn wir nachher zur Beschlussfassung kommen, dann wäre das eine klassische Sache für einen gemeinsamen Ausschuss. Und ob wir den jetzt einmal gesamthaft tagen lassen oder ob wir sagen, wir stimmen in beiden Ausschüssen praktisch ab, das können wir uns dann mal überlegen.
Hatten Sie Gelegenheit, mal in die beiden Markup-Standards reinzuschauen? Und falls ja, wollen Sie mir da schon jetzt irgendwas zurufen, weil das ja durchaus relevant ist für das, was ich im Nachgang zur Sitzung in den nächsten Tagen und Nächten vorhabe, nämlich den Änderungsstandard zu verfassen. Also wenn Ihnen da schon irgendetwas aufgefallen ist, was vielleicht nicht so ganz sauber ist, dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir das sagen. Das muss auch nicht unbedingt jetzt sein, das können Sie auch im Nachgang zur Sitzung auf schriftlichen Wege machen. Eins vielleicht noch, in dem, was das Inkrafttreten angeht, das ist noch der Stand des Referentenentwurfs. Da war die Anwendung auf den 1., beziehungsweise für Geschäftsjahre, die nach dem 1. Dezember 19 beginnt, festgelegt. Das ist jetzt der 1. Januar 20, das ist alles einen Monat nach vorn gerutscht. Aber ansonsten haben sich die inhaltlichen Änderungen oder die inhaltlichen Anpassungen sind unverändert. Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann auch gerne im Nachgang oder am 27. Dann habe ich noch eine Frage, die ich Ihnen nicht aufgeschrieben habe. Und zwar betrifft das die Arbeitsgruppe. Wünschen Sie, dass wir mit den Vorbereitungen auf die zweite Änderung, die wir dann erst später machen, dass wir die jetzt schon beginnen? Oder sollen wir damit warten, bis wir die Rückmeldung aus dem Konsultationsprozess auf die Frage, über die wir gerade gesprochen haben, wenn wir da Antworten drauf haben? Also ich meine, es schadet nichts, wenn wir die AG jetzt schon wieder mit einbinden. Ja, es muss ja nur nicht so sein, dass wir es machen wie mit der AG zum Konzernlagebericht, dass wir wirklich jeden Monat jetzt tagen, aber man kann ja schon mal 1-2 Meetings in diesem Jahr schon mal abhalten dazu. Na, aber da hätte ich gern Ihr Go dafür.
Ich hätte umgekehrt vielleicht eher die Frage gestellt, wie groß die Erfolgsaussichten sind, oder wie groß wir die Erfolgsaussichten sehen, dass es zu einer Phase 2 kommt. Denn es wäre natürlich auch ein bisschen schräg, wenn wir jetzt sagen, wir lassen die Arbeitsgruppe zweimal tagen und dann holen wir uns das Votum vom Markt, aber uns sagt, lass die Füße still. Mhm. Ja, das sähe dann auch komisch aus.
Mhm. Ja, ich hatte jetzt das Gefühl aus den Rückmeldungen in dieser Runde, dass keine schweren Bedenken dagegen bestehen, den DS17 in Phase 2 anzufassen. Aber natürlich hast du recht, wenn wir auf Basis der Rückmeldung tatsächlich auch entscheiden, sagen, nee, wir machen da nichts, dann ist die Arbeit möglicherweise, na, umsonst nicht, der Erkenntnis dient es in jedem Fall, aber ist möglicherweise von praktisch zweifelhaften Nutzen. Aber wie gesagt, ich hab auch keine wirkliche Präferenz dazu, das jetzt anzufangen. Zumal, wenn wir das tun, uns auch nochmal kurz über die Zusammensetzung der AG unterhalten müssten.
Also es ist immer so, wenn auf dem zweiten Thema nicht unbedingt der zeitliche Druck ist, das ist definitiv auf der ersten Phase, dann glaube ich, hätte ich eher eine Präferenz dafür, das Votum der Öffentlichkeit abzuwarten und dann im Grunde genommen zu starten. Ich sag mal, wir sehen ja schon, wenn Stellungnahmen reinkommen, ob sich Leute dazu äußern oder nicht. Im Zweifelsfall müssen wir nicht das Ende der Kommentierungsfrist abwarten, sondern wir können anhand der Rückläufe ja bereits vorher schon sehen, in welche Richtung das dann in irgendeiner Form geht. Ich glaube schon, was wir machen könnten, ist, dass wir die Arbeitsgruppe, das geht noch nicht auf deine Frage, ob wir die Zusammensetzung ändern sollten, sondern nehmen wir mal an, die bliebe unverändert, schon mal vorwarnen, was wir jetzt eben vorhaben. Und dass es hier zumindest mal durchaus im HGB-Ausschuss eine Präferenz dafür gibt, sich mit dem Thema Standardsetzung auf diesem Gebiet wieder zu beschäftigen, und wir deswegen schon mal androhen, dass es da Aktivität geben wird, die spätestens im vierten Quartal starten sollte, dass wir aber eben tatsächlich eine Konsultation fahren und dass wir vor dem endgültigen Festziehen von Terminen nochmal das Ohr an den Markt halten. Das fände ich in jedem Fall gut, dann weiß jeder auch da schon Bescheid. Es bringt halt eher die Frage, wollen wir die Gruppe inhaltlich verändern, denn dann ist die Frage, wen schreiben wir ganz gezielt nicht mehr, andere schreiben wir an.